Das Thema wurde schon bekannt gegeben, Gott ist auf der Suche. Ich lese zuerst aus dem ersten Buch Mose, aus dem 12. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Mitglied einer Jugendgruppe war er gewesen, oder schon eine etwas betagtere Gemeinde, kein Problem. Gott ist also auf der Suche nach Menschen, die er segnen kann, damit er durch sie für ihn, für andere Menschen zum Segen werden. Das ist Gottes Plan. Und weil Gott auf der Suche ist, deshalb hat er Abraham zwei außergewöhnliche Verheißungen gemacht. Erstens, ich, sagt Gott, ich will dich segnen. Es hängt also ganz von Gott ab. Wir müssen unter der segnenden Hand Gottes stehen. Und das Zweite, du sollst ein Segen sein. Und Abraham glaubte Gott. Er gehorchte dem Wort Gottes. Er zog aus Haran, so wie es der Herr von ihm erwartet hatte. Und dann vergingen die Jahre und Abraham wartete Tag ein Tag aus, dass sich Gottes Zusage, dass sich Gottes Wort erfüllen möchte. Hier sehen wir also einen gehorsamen Abraham, einen erwartungsvollen Menschen. Ich gehe ein bisschen weiter, komme zum ersten Buch Mose, zum 15. Kapitel ab Vers 1. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh auf gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Übrigens, wissenschaftlich hat man mal eine Zahl festgelegt, wie viele sichtbare Sterne für uns im Universum vorhanden sind. Es sind 8 Oktillionen, wenn Sie es nicht glauben, zählen Sie es bitte nach. Nun, wir hören immer von Milliarden und sind schockiert, welche Milliardendefizit sind. Das ist eine ganz andere Dimension. 8 Oktillionen, woher ich das so genau weiß, war, weil ich vor Jahren mal, als der Manfred jung war und ich auch in den Hanauer Schulen unterwegs war mit den Moody-Wissenschaftsfilmen Zufall oder Plan, und da wurde genau festgelegt, wie viele erreichbare, nachvollziehbare, sichtbare Sterne am Firmament stehen. Das waren dann 8 Oktillionen. Die Zahl hat sich bei mir mal eingeprägt. Also nach langer Zeit des Wartens, da wurde Abrahams Glaube doch ziemlich, wie es scheint, schwach. Und seine Besorgnis wurde immer größer. Er merkte, seine Kraft ging zu Ende. Und da sprach Gott wieder zu Abraham und sagte, Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Abraham, ich bin bei dir. Ich bin dein Schutz. Ich bin dein Schild. Und da kannst du ganz sicher sein. Ich werde dich belohnen. Und was du bekommen wirst, wird eine unvorstellbar große Belohnung sein. Und aus dieser Zusage, aus dieser Begegnung Abrahams mit Gott, können wir 3 wichtige Wahrheiten erkennen. Erstens, selbst wenn unser Glaube mal schwach und schwächer wird, Wenn unsere Sorgen scheinbar immer größer werden, wenn unsere Kraft zu Ende geht, Gott weiß es und Gott greift ein, rechtzeitig. Zweitens, als Gott mit Abraham redete, da erwiderte dieser, ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und das zeigt, dass wir Gott alle unsere Sorgen, dass wir Gott all unsere Nöte, dass wir Gott all unsere Ängste sagen dürfen. Gott kennt uns und Gott versteht uns. Und drittens, er versteht nicht nur unsere Situation, sondern er gibt uns auch eine Antwort auf unsere Fragen. Und deshalb erwiderte Gott auch, nein, dein Knecht Eliezer soll nicht der Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird. Und weiter sagt er dazu, zähle einmal die Sterne, so viel sehr werden deine Nachkommen sein. Hier sind es also drei wichtige Wahrheiten, die wir niemals vergessen sollten. Selbst wenn unser Glaube schwach wird, oder wenn unsere Sorgen uns erdrücken wollen, oder wenn unsere Kraft scheinbar zu Ende geht, Gott weiß es und Gott greift rechtzeitig ein. Zweitens, wir dürfen Gott immer, zu jeder Zeit, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste sagen. Er versteht uns. Und drittens, Gott will etwas für uns tun, immer. Etwas tun, was weit über unser Verstehen und unser Begreifen hinausgeht. Gottes Hilfe ist immer größer, als wir es je erfassen können. Da dürfen wir ganz getrost sein. Das sind keine Kleinigkeiten, die er uns verspricht und er uns verheißt und er verbirgt sich mit seinem Namen. Nun kommen wir zu einem anderen Ereignis. Ich mache wieder einen Sprung. Erste Buch Mose im 16. Kapitel ab Vers 1. Und da heißt es, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihrem ägyptischen Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, und sie ward schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Wir haben sicherlich alle schon einmal die Erfahrung gemacht, dass es in unserem Leben nicht immer alles so glatt abläuft, wie wir es uns gerne wünschen. Manchmal kommen dann dunkle Stunden, wo wir meinen, Gott hat sich zurückgezogen oder Gott hat uns allein gelassen. Und manchmal haben wir sogar den Eindruck, als ob Gott schweigt. Aber als Christen haben wir das herrliche Vorrecht, dass wir uns auf seine Verheißungen stützen dürfen und stützen können, dass wir uns auf seine Zusagen verlassen dürfen, ohne Wenn und Aber. Gerade wie du gesagt hast, auf Georg Müller, der zu kämpfen hatte. Die Kinder saßen am Tisch, es sollte gegessen werden, es sollte gefrühstückt werden und es war nichts da, keine Milch und kein Brot. Wer die Geschichte von Georg Müller mal gelesen hat oder erfahren hat, er hat sich einfach auf das Wort Gottes verlassen, ohne Wenn und Aber, und sagt, wenn alles andere auch nicht zu begreifen ist, so ist es einfach. Wir dürfen uns auf Gottes Zusagen verlassen. Wir dürfen seinem Wort vertrauen. Wir dürfen seiner Führung gewiss sein, denn wir dürfen in ihm geborgen sein. Doch wie gesagt, manches Mal sieht es so aus, als ob Gottes Zusagen nicht gerade für uns gelten. Von daher bleiben auch Christen nicht vor seelischen Missstimmungen verschont. Obwohl wir eigentlich aus seiner Freude leben dürfen, ist es dann manchmal scheinbar dunkel um uns. Und die erfrischenden Segensströme bleiben irgendwie aus. Ob wir uns redlich bemühen, anderen Menschen zu helfen oder anderen Menschen das Evangelium zu bezeugen, geht keine Frucht auf. Unsere Bemühungen scheinen vergeblich zu sein. Trotz der guten Absicht, trotz all unserer Anstrengungen, trotz unseres Einsatzes, es bleibt leer und wir bleiben unzufrieden. Haben Sie auch schon einmal diese Erfahrung gemacht? Es ist eben nicht immer nur eitel Sonnenschein. Wir wollen das Beste, wir wollen Christus mit ganzer Hingabe dienen und dennoch scheint es vergeblich zu sein. Und die Folge ist oft Resignation. Und wir fragen uns, warum gibt es eigentlich so viele Ungereimtheiten in unserem Leben? Warum vor allen Dingen diese Fruchtlosigkeit und warum diese Ungeduld in mir? Die Antwort auf all diese Fragen gibt uns nur Gottes Wort. Vor längerer Zeit hat mir Gott durch diese Geschichte von Abraham Antworten für mich gegeben. Die Geschichte von Abraham und Sarah und der Magd Hagar, die habe ich schon etliche Male gelesen. Doch Gott sprach mich in ganz besonderer Weise durch diese Geschichte an. Und plötzlich erkannte ich, dass diese Geschichte, die hier erzählt wird, eigentlich meine Geschichte ist. Ich konnte mich in vielen Einzelheiten wiedererkennen und das hat mich getroffen. Mir wurde plötzlich ganz deutlich bewusst, dass mein ganzes Leben, dass mein ganzer Dienst, dass auch mein Seelenzustand allein von dem völligen Vertrauen und von dem völligen Gehorsam Gott gegenüber abhängig ist. Ihm allein ohne Wenn und Aber und seinem Wort zu vertrauen. Das ist das Entscheidende. Und das allein, das bedingungslose Vertrauen und der bedingungslose Gehorsam, die Voraussetzung für ein Gott wohlgefälliges Leben ist. Und im Hintergrund steht jetzt die Frage für uns miteinander. Wollen wir Gott wohlgefällig leben, dass Gottes, der auf der Suche ist nach Menschen, die er segnen kann, dass er uns segnen kann. Am Anfang unserer Geschichte fand also das Gespräch zwischen Gott und Abraham statt. Und in dem Gespräch tut Abraham Gott seinen größten Wunsch kund, nach einem Kind. Und dieser Wunsch war ihm bisher verwehrt geblieben. Wie sehr hatte er und seine Frau sich nach einem Erben gesehen, doch der Wunsch war nicht erfüllt worden. Und wir wissen, dass gerade im alten Orient die Kinderlosigkeit ein großes Problem für die Frau war. Aber was nützt all das Wünschen, wenn der Kindersegen ausbleibt? Und so trug Abraham seinen Lebenswunsch Gott vor und Gott geht auf seinen Wunsch ein. Und dann gibt Gott ihm die Zusage, dass er Abraham nicht nur einen Sohn, sondern dass er unzählige Nachkommen haben wird. Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Übrigens, und das hatte ich eben auch schon mal angedeutet, Gott macht gerne Verheißungen und Zusagen, die unser menschliches Begreifen bei weitem übersteigen. Gerade eben hattest du den Psalm 139 gelesen. Da heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir. Kannst du das begreifen, dass Gott dich von allen Seiten umgibt und dass er außerdem seine segnende und schützende und bewahrende Hand über dich hält? Der Psalmist sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Das sind Gottes Zusagen. Die sind größer, als dass wir sie begreifen können. Also, Abraham glaubte trotz seines hohen Alters, dass Gott seine Verheißung erfüllen kann und sie erfüllen wird. Er vertraute Gottes Wort. Und er sagte sich, was Gott zusagt, das wird er auch ganz gewiss tun. Gott hat zugesagt, du wirst einen Sohn haben und viele Nachkommen. So glaubte Abraham Gott und er glaubte Gottes Zusage und er glaubte dem Wort Gottes. Und dieses Vertrauen, so heißt es später im Römerbrief bei Paulus, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er wartete also voller Freude auf das angekündigte Ereignis. Doch es tat sich nichts. Und dann wurde ihm die Zeit zu lang für Abraham und für Sarah. Und sie wurden ungeduldig. Und dann mit der Ungeduld kamen Zweifel auf. Und mit dem Zweifel kamen quälende Fragen. Hatte Gott es wirklich so gemeint, wie ich es jetzt so denke? Habe ich da irgendetwas falsch verstanden? Habe ich mich vielleicht verhört? Haben Sie auch schon mal die Bibel gelesen, so mit einem Fragezeichen? So statt Ausrufezeichen, Gott sagt, das ist so, und Sie sagen, gerade in der ersten Versuchung war es auch, sollte bei Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben, hinter der Aussage Gottes machte er dann statt ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, der Feind. Oder will Gott, dass wir etwas machen sollen, unterhielten sich die beiden, Abraham und Sarah, miteinander. Sollen wir vielleicht initiativ werden? Ungeduldig geworden, wollten sie Gottes Verheißung durch eigenes Handeln Wirklichkeit werden lassen. Sie wollten nun selber handeln. Und so schlug Sarah ihrem Mann vor, dass er mit der Sklavin ein Kind zeugen sollte, und Abraham tat es schließlich aus. Er handelte damit aus eigener Kraft, nicht mehr im Vertrauen und nicht mehr im Gehorsam auf Gottes Zusage. Ich bin froh, dass uns die Bibel keine fehlerlosen Helden präsentiert, im Gegenteil. Sie zeigt uns den Menschen, wie er wirklich ist, mit seinen Fehlern, mit den Schwächen, mit dem Unvermögen, mit den Sünden, mit ihrem Ungehorsam, mit ihrem Versagen. In den Romanen, da werden uns Menschen gezeigt, ohne Fehl und Tadel. Die Bibel ist ganz anders, sie ist ganz ehrlich. Sie schildert uns Menschen, wie wir sind, auch in ihrer Unvollkommenheit. Und das war auch mit Abraham nicht anders. Dieser Mann, der uns ein Glaubensvorbild sein soll, war dennoch ein Mensch mit Fehlern und mit Schwächen. Er tat in Krisenzeiten Dinge, die nur allzu menschlich waren. Erinnern wir uns an dieses Ereignis? Im 12. Buch Mose, Kapitel, im 1. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Was war los? In einer heidnischen Umgebung lebte jetzt Abraham, und der Herr sprach mit ihm und sah, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham ging hin in dieser heidnischen Umgebung und er baute ein Zeugnis. Was für ein Ereignis. Er baute einen Altar, kniete nieder und betete dort sichtbar den lebendigen Gott an. Welch ein Beispiel ist uns Abraham. Das war Vers 7. Vers 10. Da kam eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Da war doch ein Altar gebaut worden von diesem Mann. Nein, was für ein Zeugnis von diesem Glaubenshelden. Ich lese nun leider nichts von einer Zeit des Gebetes oder wo er sich an Gott wandte und sagte, Herr, du siehst diese Katastrophe, die passiert ist, gib mir eine Antwort, was soll ich denn jetzt machen? Da ist ein Problem vor unseren Augen, was ist denn jetzt zu tun? Im Gegenteil, da kam eine Hungersnot und Abraham zog hinab nach Ägypten. Und als er, Vers 11, nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seine Frau, siehe, ich weiß, dass du ein wunderschönes Weib bist. Wenn die Ägypter dich nun sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohl gehe um deinen Willen und ich am Leben bleibe. Mein lieber Abraham, das war ein Ding. Da hast du gerade ein Zeugnis aufgerichtet, ein Altar gebaut und dann triffst du deine eigene Entscheidung und sagst, in die Richtung geht's jetzt nach Ägypten. Und als du in die Nähe von Ägypten kommst, sagst du, ups, ich kenne ja, hab ich ja schon gehört von den Ägyptern. Die schlagen mich tot, die wollen meine Frau haben, die ist so wunderschön. Sag, tu mir einen Gefallen, sprich, belüg die Leute. Wenn du gefragt wirst, lüg und sag, du bist meine Schwester, nicht meine Frau, damit die mich nicht totschlagen, damit es mir gut geht. Um deinetwillen. Ja, das war unser Vorbild. Abraham hatte mir so einiges zu sagen. Wir sehen, immer wieder einmal schwankte das Vertrauen von Abraham zu Gott. Zweifel machten sich bei ihm breit. Und dann nahm er sein Geschick in seine eigenen Hände und das war ungehorsam. Auch wir Christen sind dieser Gefahr ausgesetzt, eigene Wege zu gehen und auf falsche Wege zu geraten. Gott weiß, dass wir eigene Wünsche und Vorstellungen und Pläne haben, die wir gerne erfüllen möchten. Aber was passiert, wenn unsere Wünsche, wenn unsere Vorstellungen, wenn unsere Pläne, unsere Gedanken nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen? Sind wir dann bereit, sie aufzugeben, damit der Wille Gottes in unserem Leben geschieht? Wie heißt es, unser Wille geschehe, Vater im Himmel? Oder ist es, oder mein Wille geschehe? Oder dein, das ist was. Als mich der Willi gefragt hat, ob ich einspringen kann, muss ich sagen, diese Predigt habe ich noch nie gehalten, aber seit einigen Tagen, ich habe gerade Bonhoeffer gelesen, das ist ein anderes Thema, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, muss ich so über unsere kirchlichen Situationen, unsere kirchlichen Situationen in Deutschland nachdenken. Viele auch engagierte Leute. Aber warum fehlt dieser aufbrechende Segen? Ist das Wort Gottes noch die alleinige Autorität, dass wir sagen, weder zur Rechten noch zur Linken allein Gottes Wort? Gilt allein nur sein Wille und machen wir eine Gebetszeit und ringen miteinander in den Gebetsstunden, dass wir sagen, Herr, wir wollen keinen Schritt gehen. Nicht einen einzigen Schritt nach draußen, ohne dass dein Wille uns bekannt ist und dass wir sein, dein Wille geschehe. Wisst ihr, was geschehen würde in Gemeinden, wo dieses wirklich geschieht? Gottes Wort, das Zentrum? Und der Wille Gottes, das allein bestimmende Element? Handeln wir aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft, dann fehlt uns das Entscheidende, das uneingeschränkte Vertrauen zu Gott, der uns ja Schritt für Schritt führen will. Erinnern wir uns, wie fing es an? Anfang der Geschichte, Abraham sprach mit Gott und Gott sprach mit ihm. In ungetrübter Gemeinschaft besprach Abraham mit Gott alle seine Sorgen, alle seine Anliegen und er empfing jene großartige Verheißung. Nachdem er aber mit Hagar seinen eigenen Weg eingeschlagen hatte, da findet kein Gespräch mehr zwischen Gott und Abraham statt. Gott redet nicht mehr. Gott schweigt. Und so heißt es am Ende des 16. Kapitels, was ich ja vorhin zitiert habe, und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Und was daraus gekommen ist, wissen wir bis heute. 86. Und erst im nächsten Kapitel, im 17. Kapitel, Vers 1, da heißt es, und als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm. Dazwischen liegen 13 Jahre, wo Gott nicht mehr mit Abraham redet. 13 Jahre des Schweigens. 13 Jahre, von denen uns nichts berichtet wird. Warum? Weil Abraham ungehorsam war. Das ist eine schlimme Sache, wenn wir den Platz der bedingungslosen Abhängigkeit von Gott, vor Gott aufgeben. Und die Folgen sind immer schlimm. Wir scheinen allein in dieser Welt zu sein. Aber Ein Neubeginn ist bei Gott immer möglich. Gott brach das Schweigen und er fing an, mit Abraham wieder zu reden, nach dieser langen Zeit des Schweigens. Er redete nach 13 Jahren. Und das Erste, was er sagte: Abraham, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Nur einen Satz will ich noch da ergänzen, weil ich von Bonhoeffer geredet habe. Sein großes Leiden war die billige Gnade, dass wir so billig leben können. So ein bisschen Vergebung, aber doch bleiben, wie wir sind. Sagt er, das ist die Tragödie der Christen in unserer Zeit. Lebe vor meinem Angesicht, nach meinem Willen, nach meinem Wort und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und ich will dich über die Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Und darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Da fing etwas völlig Neues an. Er hatte Gott kennengelernt, da ging es auf und ging es runter. Dann ging es nach Ägypten, dann tat er seine eigene Sache. Da war er uns nicht ein Vorbild geworden. Hier danach, nach diesem Ereignis, da wurde er zu einem Vorbild für uns. Und so heißt es dann später, Paulus schreibt es dann auch im Jakobusbrief, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Und Abraham hat nur noch Gott geglaubt, so will ich jetzt sagen. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham hat ein ganz neues Leben begonnen. Ein Freund Gottes, weil er nur noch nach dem Willen und im Glaubensgehorsam unter Gott gelebt hat. Liebe Geschwister, übrigens Freund Gottes wird Abraham dreimal in der Bibel genannt. Da möchte ich nicht ganz besonders drauf eingehen. Aber wie gut wäre es, wenn wir sagen, ja Herr, hier bin ich. Wir haben es eben gerade gesungen in dem einen Lied, fiel mir ganz besonders auf. Dein Wille, den Willen nimm und was sonst ich begehe, das übergebe ich dir. Und du wohnst in mir, war in dem Lied, das wir gerade vorher prüfe mich her, gesungen haben. Nimm alles von mir hin, allein dein Wille geschehe. Gott hatte nachher gesagt, als er Freund Gottes genannt wurde, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Was ist denn eine Freundschaft? Eine Freundschaft ist eine so enge Beziehung, dass man vertraulich miteinander umgeht. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe, hat Jesus einmal gesagt. Mit einem Freund redet man und täuscht sich aus. Ein Freund spricht mit uns und ist für uns da. Und Gott ist und will unser Freund sein. Gott ist auf der Suche. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die er segnen möchte und die er segnen darf und die für ihn zum Segen werden. Du darfst vielleicht in deinem Herzen gerade eben sagen, Herr, ich möchte so gern in dieser engen Freundschaft mit dir leben und ich bin hier, damit ich für dich, wenn ich hier rausgehe, ein Segensträger werde, weil du mich segnen kannst und segnen willst. Dazu ist es notwendig, dass wir nach seinem Wort leben, dass wir seinem Wort vertrauen und ihm allein gehorsam sind, damit sein Wille geschieht. Amen. Gott segne. Amen.